Disco Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Lamezia Terme, Süditalien. Ende April 1986. Es ist ein Sonntag. Vor einem kleinen Haus, nicht weit vom Meer entfernt, steht ein Mann. Er ist unruhig, besorgt. Es muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Er geht um das Gebäude herum, findet einen Weg zur Rückseite des Hauses. Die Terrassentür ist nicht verschlossen. Langsam begibt er sich ins Innere. Er hört Geräusche. Der Fernseher läuft. Ein Zeichen von Leben. Doch dann fällt sein Blick ins Badezimmer und die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Auf dem Boden liegt eine Frau. Um sie herum ist alles voller Blut. Der Schock setzt ein, Fragen rattern durch seinen Kopf. Doch was er sieht, lässt keinen Zweifel. Graziella Franchini, in ganz Italien als Lolita bekannt, ist tot.
Willkommen bei Soko Schlager.
Hallo, auch von mir, hier ist Janina.
Ja, es ist die zweite Folge der zweiten Staffel. Und Janina, heute erzählen wir die Geschichte einer Frau, die in Italien einst eine gefeierte Sängerin war und deren Leben im Jahr 1986 viel zu früh endete.
Ja, leider, Graziella Franchini alias Lolita war erst 36 Jahre alt, als sie starb. Und das nicht durch einen Unfall, nicht durch einen Selbstmord, wie man vielleicht vermuten mag bei der Szene, sondern durch ein wirklich brutales Gewaltverbrechen. Ein Fall, so viel kann ich jetzt schon verraten, der es wirklich auch in sich hat.
Und in Kalabrien spielt. Ich bin sehr gespannt. Janina, was hast du vorbereitet? Was kannst du uns zu Graziella erzählen?
Ja, wir begeben uns heute 40 Jahre zurück in ein dunkles Kapitel der italienischen Musik und Kriminalgeschichte. San Leonardo di Cutro liegt im Süden Kalabriens, unweit der ionischen Küste. Ein kleiner Ort mit malerischer Kulisse, geprägt von niedrigen Häusern, engen Straßen und der Nähe zum Meer. An diesem Abend soll Graziella Franchini alias Lolita genau hier auftreten. Ein Konzert auf der Piazza des Ortes vor historischer Kulisse, wie sie typisch ist für diese Region Süditaliens. Schon seit längerem steht sie nicht mehr auf den großen Bühnen des Landes. Graziella ist noch ein Teenager, als sie in der Nähe von Mailand von einem Komponisten entdeckt wird. Er erkennt sofort ihr Potenzial. Als er sie der Sängerin und Musikproduzentin Mara del Rio vorstellt, beginnt ihr kometenhafter Aufstieg. Und aus Graziella wird Lolita. Sie singt beim bekannten Festival von Pesaro, Fernsehauftritte folgen, Songs, die direkt in die Herzen der Hörer fliegen. Dieses Lachen, sie war voller Lebensfreude, erinnert sich eine enge Freundin zurück. Eine junge Frau, blond, blaue Augen, aber vor allem talentiert, begeistert Italien. Ein paar Jahre läuft alles glatt, dann folgt der Knick. Beim bekannten Festival di Sanremo im Jahr 1973 fliegt Lolita früh raus und verpasst das Finale. Für die junge Sängerin ist das ein Einschnitt. Sie zieht sich zurück und ihr Name verschwindet langsam aus der Öffentlichkeit. Aber die Liebe zur Musik bleibt tief in ihr verwurzelt und irgendwann zieht es Lolita zurück auf die Bühne. Vor allem im Sommer, bei Abendveranstaltungen, Dorffesten und auf kleineren Bühnen tritt sie jetzt auf. Doch an diesem Abend, im April 1986, erscheint sie nicht. Ihr Manager wartet, vergeblich. Er versucht sie zu erreichen, ohne Erfolg. Er kontaktiert andere Personen aus dem Team, doch niemand weiß, wo sie ist. Graziella gilt als gewissenhaft, als pünktlich. Dieses Verhalten sieht ihr nicht ähnlich. Irgendetwas stimmt nicht. Noch am selben Tag fährt jemand aus ihrem Team zur Residenz La Marinella. Es ist nicht weit entfernt, nur wenige Kilometer. Hier lebt Graziella seit kurzem in einem kleinen Häuschen. Es wird geklingelt. Keine Antwort.
Nur ein Lichtschimmer, der durch das Fenster scheint, deutet darauf hin, dass sie möglicherweise zu Hause ist. Die Person fährt zurück. Vielleicht ist sie schon unterwegs, hat sich nur verspätet. Die Nacht vergeht. Am nächsten Morgen macht sich erneut ein Teammitglied zusammen mit einem Freund von Graziella auf den Weg zu ihrem Haus. Wieder dasselbe Szenario. Klingeln, klopfen, keine Reaktion. Graziellas Kumpel Italo Montesanti versucht in der Zeit, Graziellas Lebensgefährten Michele Roberto zu erreichen. Der Arzt geht ans Telefon, aber auch er weiß nicht, wo Graziella abgeblieben ist. Aber er hat einen Vorschlag. Italo solle versuchen, über die Hecken und den Garten an die Terrasse zu gelangen. Die lasse sie nach dem Aufstehen eigentlich immer offen. Und genau das tut Italo Montesanti dann auch. Er geht ins Haus, der Fernseher läuft, sonst nichts. Er bewegt sich zunächst in das Schlafzimmer. Auch hier ist sie nicht. Dann führt ihn sein Weg ins Bad. Und dort liegt sie, Graziella, regungslos. Überall ist Blut. Auf ihr, um sie herum, an der Badewanne. Ihr Körper ist von Verletzungen gezeichnet. Die Sängerin ist tot. Das erkennt er sofort. Er verlässt das Haus, informiert ihren Manager, berichtet ihm von der furchtbaren Entdeckung. Dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg zur örtlichen Polizei in Santo Stefano. Wenig später wird das kleine Haus nahe dem Meer offiziell zum Tatort. Für die Ermittler ist schnell klar, hier hat ein gewaltsames Verbrechen stattgefunden. Doch niemand ahnt, dass dieser Fall bald mehr Fragen aufwerfen wird, als Antworten zu liefern.
Schrecklich. Ganz schreckliche Szenen, die du gerade geschildert hast, Janina. Also diese Sorge, die ihr Umfeld hatte. Und dann findet er als Kumpel seine Freundin. Man mag sich eigentlich gar nicht ausmalen, was ihm da in dem Moment alles durch den Kopf gegangen sein muss. Zumal es sich ja auch nach einem wirklich schlimmen Tatort voller Blut anhört, was du gerade geschildert hast.
Ja, und ich glaube, jeder kennt das, oder? Jeder hat doch schon mal einen Freund oder eine Freundin nicht erreicht. Und irgendwann beginnt so ein merkwürdiges Gefühl und dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Ich meine, in den meisten Fällen endet das gut, aber in dem Fall halt leider nicht.
Wir haben jetzt einige Namen gehört, die du übrigens sehr gut ausgesprochen hast, auf Italienisch.
Ein kleines Shoutout an meine Freundin Friederike, die viele, viele Jahre in Italien gelebt hat und die ich gebeten habe, mir doch bitte einmal zu sagen, wie wir das wirklich richtig aussprechen, weil ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, den Menschen gegenüber, um die es geht.
Absolut. Ja, wir haben jetzt einige Namen gehört. Lass uns die doch einmal nochmal kurz durchgehen, damit die Zusammenhänge zwischen den handelnden Personen auch klar sind. Am besten fangen wir mit dem Opfer an, Graziella Franchini. Eine italienische Sängerin, die zu diesem Zeitpunkt gerade dabei war, ihre Karriere wieder neu aufzubauen.
Genau, also Graziella war in Italien unter ihrem Künstlernamen Lolita bekannt. Sie stammt eigentlich aus Verona, ist dann aber schon früh mit ihren Eltern nach Bollate gezogen. Das ist so, ich würde sagen, Hinterland von Mailand, wo sie dann auch entdeckt wurde. Und sie hat dann auch wirklich sehr viele Jahre in Mailand gelebt, ist erst im Jahr 1985 in den Süden Italiens gezogen, nach La Mezia Terme. Das ist eine kleine Stadt in Kalabrien. Und sie hat dann zuerst in einem Hotel gelebt eine ganze Zeit lang und ist dann in dieses kleine Häuschen gezogen, wo sie eben dann auch gefunden wurde, was auch nicht weit vom Meer entfernt liegt. Überhaupt, was man vielleicht noch zu der Region sagen kann, die ganze Region hat relativ schöne Strände, also ist umgeben von der Küste, Sandstrände. Ist jetzt nicht so das typische Touri-Ziel, also nicht was, wo was wahnsinnig überfüllt ist.
Nicht so der Gardasee.
Nee, oder Rimini oder so. Aber wurde viel von Italienern für den Sommerurlaub genutzt. Also so die Italiener
also
sind
Einheimische.
Schon, genau. Genau. Und das ist es halt auch, was es für sie dann auch attraktiv gemacht hat, weil da waren dann halt auch Konzerte oder Veranstaltungen, wo sie dann halt auch aufgetreten ist.
Das klingt erstmal alles sehr idyllisch, was du geschildert hast, aber irgendwas klingelt da bei mir. Also das ist ja schon auch eine Region Italiens, also Kalabrien, in der es ja auch schon Mafia-Strukturen gibt, oder?
Ja, absolut richtig. Also der Ort hat generell eine relativ lange Geschichte. Im 19. Jahrhundert war das eine Region mit starker Tradition der Carboneria oder auf Deutsch Carbonari, wie man hier sagt. Das ist einer der bedeutendsten Geheimbünde Italiens. Du als Dan Brown-Fan müsstest dich doch damit auskennen.
Ja, ich habe zumindest Inferno gelesen.
Ich dachte, du liest auch gerade das neue Buch.
Ja,
von Dan
das
Brown.
Neue Buch lese ich auch. Die Carboneria ist ja eine echte historische Geheimgesellschaft, die im 19. Jahrhundert in Italien aktiv war und sich da stark für Liberalismus und Nationalismus einsetzte.
Genau, und die waren dort sehr verankert. Aber ja, du hast schon angesprochen, Mafia. Die Mafia spielt dort auch eine zentrale Rolle, also auch noch heute, ne? Ich habe nachgelesen, dass noch heute an die 20 Clans der 'Ndrangheta ihren Sitz in der Gegend haben. Da geht es natürlich jetzt in erster Linie um Drogenschmuggel, also aus Albanien wohl hauptsächlich, Kokain und Heroin, aber natürlich auch um Schutzgeld, Erpressung und. Und es gab da sogar mal Anfang der 2000er einen wirklich heftigen Mafia-Krieg mit, ja, die Berichte unterscheiden sich da so. Einige sagen weit über 40 Tote, einige sagen 50 Tote, aber das muss schon ganz schön heftig gewesen sein.
Das ist da also nicht nur in Kalabrien, sondern ja auch in anderen Regionen Italiens ein Riesenproblem, weil sich diese Strukturen auch heute noch teilweise bis in die Politik hinein auch ziehen.
Ja, nicht nur bis in die Politik. Also es gab zum Beispiel 2023 in Lamezia Terme, also genau dort, wo das Haus von Graziella war, einen Mammutprozess, also so wurde der halt wirklich in der Presse bezeichnet, in dem am Ende 200 Mafiosi zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sind. Und da waren halt nicht nur Mitglieder der 'Ndrangheta, sondern auch halt Helfershelfer aus der, wie du gerade schon gesagt hast, Politik, aber eben auch aus der Verwaltung und wohl teilweise sogar wohl auch aus der Polizei. Nicht viele, aber ein paar sollen da auch dabei gewesen sein. Und so ähnlich war es halt damals in den 80ern auch schon.
Dann lass uns mal zurückkommen zu Lolita oder Graziella. Sie lebt da ja nicht ganz alleine. Wir haben gerade von einem Kumpel gehört und auch von einem festen Freund.
Genau, also ihr Kumpel Italo Montesanti, das ist der Mann, der sie gefunden hat und ein guter Freund von ihr. Die beiden sollen angeblich auch mal ein Paar gewesen sein, aber wie gesagt, jetzt nur noch Freunde. Und Michele Roperto ist ihr aktueller Lebensgefährte. Das ist ein Arzt, genauer gesagt Gynäkologe. Und die beiden haben sich ungefähr im Sommer 1985 kennengelernt, also noch kein Jahr zusammen.
Und der wusste ja auf Nachfrage von Italo jetzt auch nicht so genau, wo sie sich aufhält. Wann hat Michele sie denn zuletzt gesehen?
Angeblich am Abend vor dem Konzert, zu dem sie dann nicht erschienen ist.
Also muss sie da ja noch gelebt haben?
Wenn er die Wahrheit sagt, ja, aber das gilt es natürlich unter anderem jetzt für die Ermittler auch herauszufinden. Also wer hat Graziella Franchini zuletzt lebend gesehen und vor allem, was genau ist in dieser Nacht in dem kleinen Haus nahe dem Meer eigentlich wirklich passiert? Das Badezimmer wird zum Zentrum der Ermittlungen. Auf dem Boden liegt Graziella Franchini in einer großen Blutlache. Ihr Körper weist zahlreiche Verletzungen auf. Prellungen, Schnittwunden, Spuren massiver Gewalteinwirkung. Besonders schwer ist eine tiefe Verletzung im Unterbauch oberhalb des Schambeins. In der Badewanne liegt eine kaputte Glasdamigiana. Der Hals des Gefäßes ist abgebrochen, scharfkantig. Überall im Raum finden sich Blutspuren. Am Boden, an den Sanitäranlagen. Im Schlafzimmer steht ein Tablett mit den Resten eines Frühstücks, Tee und Gebäck. Doch was fehlt, fällt dem Beamten ebenso auf wie das, was sie sehen. Es gibt keine Anzeichen eines Einbruchs. Keine aufgebrochene Tür, keine eingeschlagenen Fenster. Nur die Terrassentür steht offen. Und an Graziellas Körper finden sich keine eindeutigen Abwehrspuren. Keine klaren Verletzungen an Armen oder Händen, die auf einen Kampf hindeuten würden. Nur in einer Hand befinden sich Haare.
Das klingt für mich jetzt erst einmal so, als wenn Graziella überhaupt nicht mit einem Angriff gerechnet hat. Also als wäre sie im Bad überrascht worden. Oder auch, als hätte sie den Täter gekannt. Was kannst du uns denn so über ihre Routinen erzählen und was kannst du uns dann vor allem noch über die Glas-Damigiana erzählen?
Also zu ihren Routinen waren sich eigentlich die meisten Bekannten und Freunde, die halt wirklich was über ihren Tagesablauf sagen konnten, einig, dass sie eine Langschläferin ist. Also manchmal soll sie erst nach dem Mittag aufgestanden sein und damit meine ich jetzt nicht irgendwie um 12.15 Uhr, sondern manchmal wirklich erst 13, 13.30, 14 Uhr. Und sie hat angeblich immer nach dem Aufstehen, so sagt es halt Michele, ihr Freund, die Terrassentür geöffnet.
Also rein von der Routine her heißt jetzt ein Frühstück bei ihr nicht unbedingt, dass sie es morgens zu sich genommen hat.
Nee, genau.
Sondern, dass sie vielleicht auch bis mittags geschlafen hat und es dann zu sich genommen.
Exakt, exakt, genau.
Wie ist sie denn genau gestorben? Also woran, was konnte denn da die Rechtsmedizin feststellen?
Da kommen wir jetzt zu der von dir eben angesprochenen Glas-Damigiana. Die Gerichtsmedizin hat nämlich verschiedene Verletzungen festgestellt, also Prellungen durch stumpfe Gewalt unter anderem, aber eben auch Schnittverletzungen. Und eine dieser Verletzungen soll dann auch todesursächlich gewesen sein, und zwar die im unteren Bauchbereich oberhalb des Schambeins. Die hat wohl dazu geführt, dass sie innerlich verblutet wird. Und wahrscheinlich hast du es jetzt schon vermutet, weil ich es gerade schon angesprochen habe. Tatwaffe ist höchstwahrscheinlich diese Glas-Damigiana. Das sind so bauchförmige Glasflaschen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Die sind so typisch für Italien.
Ja.
Schmaler Hals, großer Bauch, mehrere Liter gehen da rein, werden meistens verwendet zur Lagerung oder zum Transport von Wein, Most oder Olivenöl.
Und die gibt's auch meistens in so einem Schutzkorb aus Weide oder so.
Genau,
ne?
Da ist meistens so ein Korb oder so ein Geflecht drum. Auf unserem Instagram-Account Soko Schlager haben wir da auch mal ein Bild von. Dann bekommt ihr da mal einen Eindruck. Und sie hatte so ein Gefäß zu Hause, um sich auf eine mögliche Wasserknappheit einzustellen. Also falls halt mal kein Wasser mehr da ist. Wie gesagt, mehrere Liter fasst das. Und diese Damigiana war zerbrochen. Also der Hals war abgebrochen, scharfkantig. Und der Hals lag in der Badewanne. Und man geht davon aus, dass ihr die Schnittverletzungen mit diesem abgebrochenen Flaschenhals zugefügt wurden.
Boah, schrecklich. Das wirkt auch so, als hätte der Täter da voller Hass auch gehandelt. Also es wirkt irgendwie nicht wie so ein klassischer Überfall, der auf sie verübt wurde, weil es ja eben auch keine Einbruchsspuren gab, wie du gesagt hast, sondern schon nach einer stark emotionalen Tat, was ja eigentlich dafür spricht, ja, dass es ein emotionales Motiv gegeben hat.
Ja, und du hast natürlich noch einen Punkt angesprochen. Vielleicht kannten Täter und Opfer sich, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber das, was du gerade gesagt hast, ist auch der erste Eindruck, den die Ermittler damals haben. Es wurde ja auch scheinbar nichts geklaut und sie vermuten auch, dass es vielleicht sogar zwei Personen gewesen sein könnten, weil es eben keine eindeutigen Abwehrspuren gibt. Also dadurch lag halt die Vermutung nahe, dass möglicherweise eine Person sie festgehalten hat, während eine andere sie malträtiert hat und hier damit halt so diese schweren Verletzungen zugefügt hat.
Okay. Ja klar, wenn es keine Abwehrspuren gibt, natürlich, dann könnte es ein Anzeichen darauf sein, dass es sich um zwei Täter handelt. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es könnte halt auch ein Hinweis darauf sein, dass sie den Täter gekannt hat und sich deswegen nicht gewehrt hat, weil sie vielleicht auch einfach gar nicht damit gerechnet hat, dass sowas passiert. Aber
Oder dass natürlich sie vorher bewusstlos geschlagen wurde.
Ne? Auch also, das ist möglich, ja. Statistisch gesehen ist es ja schon so, dass sich in den meisten Fällen Täter und Opfer kennen, also in 75% der Fälle. Und wenn Frauen getötet werden, dann sehr häufig von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Da denke ich jetzt natürlich an Michele. Hinzu kommt, dass er ja auch wusste, dass sie immer die Terrassentür auf hat und er möglicherweise der Letzte ist, der sie lebend gesehen hat. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ob Michele dann ein Alibi hatte.
Ja, also Michele hatte ein Alibi. Michele ist ja Arzt und hat an dem Abend vorher noch Zeit mit ihr verbracht, hat dann aber angeblich so seine Aussage nicht bei ihr übernachtet, weil er am nächsten Tag berufliche Verpflichtungen hat. In der Presse wird immer von Bereitschaftsdienst gesprochen. Und das soll auch.
Bereitschaftsdienst bedeutet ja aber nicht, dass man zu Hause oder in der Klinik sein muss.
Nee, genau, aber es gibt auch Zeugen, die das untermauert haben. Und man hatte ihn da dadurch auch nicht im Visier. Also Michele schied eigentlich relativ schnell aus. Aber ich würde noch mal einmal einen ganz kurzen kleinen Sprung zurückgehen. Diese Terrassentür, das ist natürlich einmal die Frage, wer wusste das alles? Ne? Wer wusste, dass die vielleicht immer offen stand? Weil natürlich, davon gehen auch die Ermittler damals aus, ist das eine Möglichkeit, wie der Täter halt auch ins Haus gekommen sein könnte. Genauso eben wie Italo Montesanti ja so auch ins Haus gekommen ist. Also entweder der Täter oder die Täter haben sich Zugriff über die Hintertür verschafft oder, wie du halt schon sagtest, vielleicht hat sie denen ja auch die Haustür geöffnet.
Mich würde einfach mal interessieren, also gibt es Menschen, die so verärgert waren von Lolita, dass sie wirklich so ein Motiv gehabt hätten, so eine hasserfüllte Tat zu begehen?
Und da wären wir dann wieder bei Michele Ruperto, denn in seinem Leben gibt es etwas, was die Ermittler aufhorchen lässt, eine Geschichte aus der Vergangenheit, die dann eine ganz neue Perspektive auf den Fall wirft. Als Graziella Franchini nach Lamezia Terme zieht, wirkt ihr Leben auf viele wie ein Neuanfang. Freunde erzählen später, sie sei verliebt gewesen, glücklich. Der neue Mann an ihrer Seite, Michele Ruperto, ein Gynäkologe. Sie lernen sich im Sommer 1985 kennen. Aus einer Bekanntschaft wird schnell eine Beziehung. Doch über ihrer Liebe hängt von Beginn an eine dunkle Wolke. Denn Michele ist nicht frei. Seit Jahren ist er mit einer anderen Frau liiert, Teresa Tropea, eine junge Medizinstudentin aus Messina. Diese Beziehung gilt als fest, als etwas, das eigentlich in Richtung Zukunft zeigt. Als Teresa von Graziella erfährt, gerät genau dieses Gefüge ins Wanken. Zunächst soll Teresa noch recht zivil reagiert haben. Mit Gesprächen habe sie versucht, an der Situation etwas zu verändern. Doch als ihr bewusst wird, dass Graziella nicht nur eine Affäre ist, sondern eine Frau, die Michele wirklich etwas bedeutet, ändert sich die Lage. Es entwickelt sich ein gefährliches Liebesdreieck. Laut italienischen Medien beginnt Teresa immer häufiger vor Graziellas Haus aufzutauchen. Doch es bleibt nicht nur bei einem Gespräch, nicht mit einem »Lass uns das klären«. In der Zeit um den Jahreswechsel 85-86 soll es laut Berichten zu mehreren angespannten Situationen gekommen sein. Und einmal, so wird es später in einer Dokumentation unter Berufung auf Ermittlungsakten dargestellt, soll Teresa Graziella sogar mit einer Pistole gedroht haben. Irgendwann ist es nicht mehr nur eine Drohkulisse, sondern eine ernsthafte Bedrohung. Es ist Karfreitag 1986. Teresa Tropea taucht zusammen mit ihrer Mutter Caterina Paglioso in der Residenz La Marinella auf, vor Graziellas Haus. Michele ist gerade bei Graziella zu Besuch. Was dann passiert, wird später vor allem über Micheles Darstellung rekonstruiert. Und diese Schilderung hat es in sich. Demnach kommen Mutter und Tochter in das Haus, laut Michele hochaggressiv, schreiend und mit klaren Forderungen. Graziella solle verschwinden. Sie solle Michele in Ruhe lassen. Danach, so sagt er, wird es körperlich. Graziella wird geschlagen, geschubst, in Richtung Schlafzimmer gedrängt. Und dort, so heißt es in seiner Aussage, greift Teresa zu einem Gegenstand und schlägt damit auf Graziella ein. Gleichzeitig soll die Mutter sie angegangen haben, sie an den Haaren gezogen und sie sogar gebissen haben. Graziella, so wird es geschildert, wehrt sich dabei kaum. Sie versucht, ihr Gesicht zu schützen, drückt sich ein Kissen vors Gesicht. Michele sagt später, er habe die Situation schließlich schlichten können, Mutter und Tochter seien dann gegangen. Im Anschluss an diesen Übergriff zieht Michele Konsequenzen. Er beendet die Beziehung zu Teresa endgültig. Nur wenige Wochen nach diesem beängstigenden Vorfall liegt Graziella Franchini tot in ihrem Badezimmer. Und damit rücken zwei Frauen in den Fokus der Ermittlungen.
Oh Mann, also mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich, das klingt wie aus einem Krimi, also als hätte sich diese Geschichte ein Drehbuchautor ausgedacht.
Mhm. Also ja, ging mir auch so.
Es ist halt einfach höchst dramatisch. Man muss sagen, ein Motiv hatte Teresa ja nun allemal.
Ja, die uralten Themen Eifersucht und Rache, oder?
Ja, und dass sie zu gewaltfähig ist, das zeigt dieser Vorfall an Karfreitag, den du gerade geschildert hast, ja auch total.
Ja, klar. Und Graziella soll das auch enorm belastet haben. Also zumindest berichten Freunde davon, dass sie recht ängstlich war und sich gefürchtet hat. Obwohl ich mich da in dem Moment tatsächlich gefragt habe, wenn man sowas schon erlebt hat, wieso lässt man dann die Tür auf? Also das fand ich ein bisschen merkwürdig in dem Moment. Mhm. Routine hin oder her, aber wenn mich jemand schon mal so angegriffen hat, boah, ich glaube, ich würde mich verbarrikadieren.
Ja, aber du hast, glaube ich, gerade ein sehr wichtiges Wort gesagt, und zwar Routine. Und darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Und vielleicht, also es dauert ja auch immer, neue Routinen zu etablieren. Es kann ja auch sein, dass sie ausgerechnet in der Nacht, in der sie dann irgendwie getötet wurde, vielleicht wirklich vergessen hat, sie zuzumachen, weil sie vielleicht einfach eingeschlafen ist oder so. Also
noch wissen wir ja auch nicht, ob es Tag oder Nacht war, als sie getötet wurde, ne? Ja, aber wie gesagt, also ich würde mich wahrscheinlich verbarrikadieren, aber ich bin eh da so ein bisschen wahrscheinlich eher der ängstlichere Typ. Weil es war auch nicht nur so, also es gab diesen Vorfall mit dieser Pistole. Dann gab es diesen Vorfall an Karfreitag, wo sie ja wirklich auch geschlagen worden sein soll von Teresa. Und es gab aber zum Beispiel auch noch eine andere Situation. Da war Michele gerade bei ihr zu Besuch und dann ist er aus dem Haus gekommen und er hatte sein Auto vor der Tür geparkt und dann waren die Reifen platt. Also ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm wie die andere Geschichte an Karfreitag, aber ich finde, es zeigt, wie sich der Konflikt halt immer weiter hochgeschaukelt hat und wie der so langsam aber stetig eskaliert ist. Und ganz kurz, 20 Tage lagen zwischen Karfreitag und ihrem Mord, ne?
Ja, und du hast ja jetzt erzählt, dass Lolita und ihr Freund sich 1985 kennengelernt haben. Und diese Szene, die du beschrieben hattest, war Karfreitag 1986.
Ja.
Und erst nach Karfreitag hat er dann die Beziehung zu Teresa ja offiziell beendet. Das heißt, genau. Er ist ja mehrere Monate zweigleisig gefahren.
Ja, und so wie ich es verstanden habe, hat er auch nicht sofort mit offenen Karten gespielt. Also laut den Berichten, die es zu dieser Beziehung gab, wurde immer wieder davon gesprochen, dass Teresa das so im Oktober rausgefunden hat. Also Lolita oder Graziella und Michele haben sich im Sommer kennengelernt, im späten Sommer. Und Oktober muss so ungefähr die Zeit gewesen sein, als Teresa das dann herausgefunden hat. Und es klang für mich jetzt so, als hätte sie das herausgefunden und nicht so, als wenn er ihr das erzählt hat, offen und ehrlich.
Ja, und es hört sich ja schon so an, als hätte sie ungefähr 6 Monate dann versucht, um ihn zu kämpfen. Und du hast ja auch erzählt.
Kämpfen ist das richtige Wort.
Genau, du hast ja auch erzählt, dass sie am Anfang das noch versucht hat, verbal zu regeln.
Genau.
Aber dann irgendwann einfach halt ausgerastet ist.
Mhm.
Auf alle Fälle hat er es dann beendet nach Karfreitag. Und ich glaube, man kann jetzt irgendwie festhalten, dass die Ex-Freundin und ihre Mutter die zwei Hauptverdächtigen sind, oder?
Ja, und ich finde aber auch, man kann durchaus sagen, also ich mag ja kein Fingerpointing, aber so ein ganz bisschen muss man auch mal sagen, ist die Rolle von Michele natürlich auch nicht gerade rühmlich, ne? Ich glaube, man weiß natürlich nicht, was passiert wäre, wenn er irgendwie früher mit offenen Karten gespielt hätte oder wenn er irgendwie, ne? Und wir wissen ja auch, stand jetzt überhaupt noch nicht, ob die beiden was mit ihrem Tod zu tun haben. Dennoch hast du ja gerade einen richtigen Punkt gesagt. Er hat halt über Monate, ist er halt zweigleisig gefahren. Punkt. So.
Gut, also dann lass uns einmal zusammenfassen. Sie sind höchst verdächtig.
Sie sind höchst verdächtig. Allerdings. Nicht nur in deinen Augen, sondern auch in den Augen der Ermittler.
So, wie ging's dann weiter? Also die wurden dann ja verhört und wie haben sie sich dazu geäußert?
Ja, das ist sehr spannend, weil die beiden tatsächlich anfangs behauptet haben sollen, Graziella überhaupt nicht zu kennen. Gar nicht.
Auch eine clevere Strategie. Nicht.
Ja, man hat dann auch später ein Foto von Graziella bei Teresa gefunden. Also, du schüttelst jetzt den Kopf.
Naja, weil, also, sie haben ja die Ermittler, also, ja, einfach angelogen.
Ja. Allerdings, und die beiden sind dann auch untersucht worden, also körperlich untersucht worden. Und man hat dann auch ein paar Verletzungen bei den beiden festgestellt. Also bei Teresa gab es Prellungen und kleine Kratzer an der Hand, die wohl festgestellt wurden. Und bei Teresas Mutter wohl angeblich eine Prellung an der Innenseite des linken Arms.
Ja, die Kratzer, die sind ja schon höchst auffällig.
Wenn Kratzer und Prellungen noch da sind, können sie natürlich nicht so weit zurückliegen, ne? Und ja, die Untersuchungen waren jetzt auch nicht Wochen nach dem Tod von Graziella, sondern relativ kurz danach.
Gibt es denn Infos darüber, ob diese Kratzer eben von einer Glas-Damigiana oder von Glassplittern am Ende irgendwie entstanden sein können? Weil nee, sonst könnten sie ja natürlich auch Kratzer einer Katze oder alles Mögliche sein.
Mm-mm.
Okay. Jetzt hast du gesagt, sie haben von Anfang an bestritten, dass sie was damit zu tun hatten. Haben die beiden denn ein Alibi gehabt oder sich womöglich sogar gegenseitig eins gegeben?
Also nicht nur haben sie so getan, als wenn sie Graziella nicht kennen am Anfang, sondern sie haben natürlich auch bestritten, logisch, überhaupt irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben. Und das mit dem Alibi ist eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Sie sagen, Teresa sei an dem Tag, also am ermittelten Tattag gegen 14.30 Uhr vom Bahnhof Sambiase, das ist bei Lamezia Terme, mit einem Zug nach Messina gefahren. Und ihre Ankunft in Messina sei auch von einer Mitbewohnerin bestätigt worden und es gibt auch einen Fahrschein. Also ungefähr 14.30 Uhr, roundabout. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Person, die einen anonymen Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief behauptet derjenige, er hätte Teresa und ihre Mutter am Tattag vor Graziellas Haus gesehen, so um die Mittagszeit gegen 13:30 Uhr. Und an genau dem gleichen Tag hat er dann einen Drohanruf erhalten, wo man ihm gesagt hat, er solle quasi besser den Mund halten, weil es sonst ja schlecht für ihn enden wird. Und warum will er anonym bleiben? Weil er meint, von den beiden erkannt worden zu sein. Und deswegen schreibt er halt einen anonymen Brief.
Okay, also für mich widerspricht sich das jetzt alles erstmal nicht. Also dass Teresa und ihre Mutter irgendwie zwischen 13 und 13.30 wohl vor Graziellas Haus gesehen wurden und die Tatsache, dass Teresa dann eine Stunde später in diesem Zug irgendwie nach Messina saß. Die große Frage, die sich eigentlich stellt und die wir bislang auch nicht beantwortet haben, ist, wann wurde Graziella getötet?
Genau. Nee, du hast recht. Es widerspricht sich nicht. Die Frage ist halt, genau wie du gerade richtig sagst, wann wurde sie getötet und hat quasi Teresa ein Alibi oder hat sie es nicht? Aber es ist natürlich trotzdem auch noch ein weiteres Indiz, also dass jemand die beiden gesehen haben will, für die Staatsanwaltschaft. Und die sagen halt, alles deutet in eine Richtung, alles deutet auf diese beiden Frauen hin. Und das reicht ihnen auch, um dann am Ende Anklage zu erheben. Die Staatsanwaltschaft ist sich sehr sicher, dass die beiden Frauen Graziella getötet haben und dass nur die Anwesenheit von Michele Roberto am Karfreitag überhaupt verhindert hat, dass sie nicht schon an dem Tag von den beiden getötet wurde.
Also wäre es möglich, dass Graziella schon vor 13:30 getötet wurde?
Genau das muss jetzt durch Gutachter geklärt werden. 18 Jahre Haft. So lautet die Forderung der Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn gegen Teresa Tropea und Caterina Paglioso. Der Vorwurf ist schwer. Gemeinschaftlicher Mord an Graziella Franchini. Doch schon in den ersten Verhandlungstagen wird klar, dieser Prozess wird nicht durch Geständnisse entschieden, nicht durch einen Augenzeugen. Vieles hängt an einer zentralen Frage. Wann genau ist Graziella Franchini gestorben? Um diese Frage zu klären, richtet sich der Blick des Gerichts auf die medizinischen Gutachten. Der gerichtsmedizinische Sachverständige erläutert seine Einschätzung. Er stützt sich unter anderem auf die Leichenstarre und auf den Füllzustand der Blase. Aus diesen Befunden zieht er den Schluss, dass der Tod Graziellas in einem Zeitfenster zwischen 15 und 18 Uhr eingetreten sein müsste. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Teresa Tropea angeblich bereits auf dem Weg nach Messina. Doch dann tritt ein weiterer Gutachter auf. Der Sachverständige der Nebenklage widerspricht dieser zeitlichen Einordnung entschieden. Er hält es für nicht ausreichend, den Todeszeitpunkt allein anhand der Harnblase festzulegen. Graziella, so führt er aus, sei eine Langschläferin gewesen. Sie habe möglicherweise bereits am Vormittag oder frühen Mittag die Toilette aufgesucht. Die Blase müsse deshalb nicht zwingend gefüllt gewesen sein. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Bei der Obduktion sei der Mageninhalt untersucht worden. Darin fanden sich noch Reste einer Mahlzeit, Tee und Gebäck. Nach Einschätzung dieses Gutachters sei diese Nahrung noch nicht vollständig verdaut gewesen. Für ihn spricht das dafür, dass Graziella relativ kurze Zeit nach der Nahrungsaufnahme getötet worden sei. Möglicherweise deutlich vor 15 Uhr. Und damit verschiebt sich das Zeitfenster. Und plötzlich steht das Alibi von Teresa Tropea wieder auf dem Prüfstand. Die Diskussion um den Todeszeitpunkt wird zum zentralen Konflikt des gesamten Verfahrens. Verschiedene Gutachter, andere Einschätzungen, unterschiedliche Zeitachsen. Das Gericht hört weitere Zeugen. Der Mann, der Teresa Tropea und ihre Mutter zur Mittagszeit in der Nähe von Graziellas Haus gesehen habe, zieht seine Aussage teilweise zurück. Er sei sich nicht mehr sicher. Auch dieser Punkt bleibt unklar. Am Ende dieses Prozesses steht nur eine Gewissheit. Ein Urteil muss gefällt werden. Doch auf welcher Grundlage und mit welchen Konsequenzen?
Es ist schon krass, wie ein Detail so entscheidend sein kann für diesen ganzen Fall. Also ist Graziella nach 15 Uhr gestorben, greift Teresas Alibi, wenn früher, dann nicht mehr. Und trotzdem habe ich beim Zuhören das Gefühl, da fehlen doch Spuren. Also ganz basic gefragt, wurde denn am Tatort wirklich alles gesichert?
Ja, das ist ein Punkt, den italienische Journalisten zum Beispiel auch Jahre später immer wieder kritisieren. Also mehrere Recherchearbeiten behaupten, dass es Blutspuren und sogar blutige Handabdrücke gegeben haben soll, unter anderem an der Haustür. und auch angeblich an der Glas Damigiana, die aber nie ausgewertet oder dokumentiert wurden.
Was ist denn mit der Tatwaffe? Gibt es da noch irgendwelche Spuren dran?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also es soll angeblich laut dieser Journalisten Spuren an der Damigiana gegeben haben, wohl angeblich auch Handabdrücke, die wohl angeblich aber nicht gesichert wurden. Und sie kritisieren auch noch was. Nicht nur, dass nicht alle Spuren gesichert und ausgewertet wurden, sondern auch, dass der Tatort wohl verunreinigt wurde. Also dadurch, dass er halt nicht sauber abgeschirmt wurde, waren halt schon mehrere Personen im Haus, bevor die Spurensicherung überhaupt ihre Arbeit richtig machen konnte.
Okay. Ja, einige Spuren wurden ja gesichert. Das hattest du vorhin ja auch schon erzählt.
Genau. Also es gibt die Haare, die in Graziellas Hand gefunden wurden. Aber es ist halt so, dass die Untersuchungsmethoden echt an ihre Grenzen gestoßen sind, ne? Also die Analysen, die haben sich halt auf Blutgruppen und äußere Merkmale beschränkt. Und dadurch war eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Person mit den damaligen Methoden leider nicht möglich.
Gut, man muss auch sagen, 1986 war forensisch eine ganz andere Zeit. DNA-Analysen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Der erste Mordfall in Europa, der überhaupt mit Hilfe von DNA aufgeklärt wurde, war auch 1986 in Großbritannien der Fall Colin Pitchfork.
Ja, absolute Pionierarbeit, ja, ne?
Genau.
Also nur, um es nochmal kurz runterzubrechen, wir kennen doch alle das AB0-System. Also, ne?
Yes,
Blutgruppe. AB, AB, 0. Und die ist halt für eine Täteridentifikation, für eine wirklich spezifische Täteridentifikation eigentlich gar nicht so richtig geeignet, ne? Weil eben viele Menschen dieselbe Blutgruppe haben und sich ein Blutspurtreffer, also damit kann man Leute ausschließen, aber es ist halt super schwer, eindeutig einzelne Personen zu identifizieren. Also heute haben wir halt ein vollständiges DNA-Profil und wenn man Glück hat, findet man an einem Tatort ein vollständiges DNA-Profil. Bedeutet noch nicht immer, dass man dann sofort weiß, wie es war, weil nicht alle DNA-Profile jeder Menschen sind in Deutschland erfasst. Aber man kann zumindest, wenn man einen Verdächtigen hat, diese DNA-Profile dann abgleichen und dann kann man es ja auch wirklich einer Person zuordnen. Aber damals gab es das halt eben noch nicht. Also die Analyse und die Methoden waren halt noch nicht so weit. Was man natürlich machen konnte, Fingerabdrücke, ne? Das ging ja schon damals.
Ja.
Aber wenn man die angeblich...
Genau, wenn die nicht gesichert wurden, dann ist es natürlich schwierig. Was mich noch beschäftigt, ist dieser eine Zeuge, der ja erst diesen anonymen Hinweis gab und später das alles aber wieder zurückzieht. Und da würde mich mal interessieren, aus welcher Motivation heraus.
Du, ich kann an der Stelle auch nur mutmaßen. Offiziell sagt er sei nicht mehr sicher. Also er sei sich nicht mehr ganz sicher, ob er sie wirklich an dem Tag um die Uhrzeit gesehen hat. Inoffiziell, und das ist wieder journalistische Einordnung, wird immer wieder über Angst gesprochen in dem Zusammenhang.
Also Angst vor was? Vor der Theresa oder vor ihrer Mutter? Wovor hat er Angst?
Vor den Verbindungen. Vor allem der Verbindung von Theresas Mutter, weil die Mutter, Katharina, ist die Schwester eines Mannes, der ein wahrscheinlich recht einflussreiches Tier bei der 'Ndrangheta gewesen sein soll.
Also da sind wir, so schließt sich quasi der Mafiakreis.
Also es bedeutet natürlich nicht automatisch, dass sie geschützt wurde, aber es würde halt erklären, warum manche Menschen in Lamezia Terme damals möglicherweise vorsichtig waren oder halt auch Angst hatten, irgendwas Belastendes gegen diese Personen dann auszusagen.
Ja, also es würde auf alle Fälle den Drohanruf erklären, den er bekommen hat, aber erklärt auch nicht alles. Für mich ergibt das keinen Sinn. Also jetzt für dich nur gesprochen. Also weil, wenn sie doch solche Beziehungen zur Mafia hat, warum lässt sie das dann nicht ihren Bruder regeln?
Ja, vielleicht hat der das ja auch gemacht.
Ja, aber wieso waren die beiden dann vor dem Haus? Also der Zeuge hat ja in seiner ersten, in seinem anonymen Brief ja safe die Wahrheit gesagt und die waren vorm Haus. Also blöd ist doch keiner, dass er wen anders Mord begehen lässt, aber sich dann trotzdem vor das Haus stellt.
Aber Karfreitag? Spricht ja dafür,
ja,
dass das
war ja
nicht
davor. Wir reden ja jetzt über einen Tattag, so dumm kann doch keiner sein.
Scheinbar sind die ja, wer ist überhaupt so dumm und greift jemanden an, wenn er jemand anders hätte, um das zu tun?
Vor allem, wenn man bedenkt, wie tief dann eben diese Strukturen in der Region verwurzelt sind. Darüber haben wir ja auch schon ganz am Anfang des Podcasts gesprochen.
Ja, genau. Und das würde halt diesen Drohanruf erklären. Wie gesagt, also gibt immer wieder Journalisten, die in den letzten Jahren auch in Italien über diesen Fall berichtet haben. Tatsächlich nicht viele. Hat mich auch gewundert. Also war nicht einfach, da überhaupt an Informationen zu kommen. Aber immer wieder wird halt von Angst, Schweigen und Zurückhaltung gesprochen und auch, dass wegen dieser Verbindung auch die Ermittlungen wohl recht schleppend überhaupt vorangekommen sind.
Okay. Und es hört sich ja nach deiner Schilderung auch so an, als sei das auch ein Prozess voller Widersprüche. Der eine Experte sagt das, der nächste Experte sagt was anderes. Und am Ende ist es einfach der Todeszeitpunkt, der alles entscheidet.
Ja, klar, ich meine, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen. Also die Nebenklage, die Anklage, die Verteidigung, da treffen natürlich auch unterschiedliche Interessen aufeinander. Und ich weiß nicht genau, wie es in Italien ist, aber ich glaube, in Deutschland hat die Nebenklage zum Beispiel, glaube ich, auch das Recht, eigene Sachverständige noch mit einzubringen. Und ja, wie du richtig gesagt hast, der Todeszeitpunkt, der am Ende alles entscheidet, halt auch darüber, ob zwei Frauen am Ende ins Gefängnis gehen oder halt eben nicht. Juni 1988, Schwurgericht von Catanzaro. Der Saal ist voll besetzt. Seit Wochen verfolgen Medien und Öffentlichkeit diesen Prozess mit ungewöhnlicher Intensität. Fast jeden Tag sind die Ränge gefüllt. Ein Indizienprozess, der Italien bewegt. Nun ist der Tag der Entscheidung gekommen. Nach etwas mehr als 2 Stunden Beratung ergreift der vorsitzende Richter das Wort. Das Urteil lautet Freispruch. Teresa Tropea und ihre Mutter Caterina Paglioso werden für nicht schuldig befunden. Der Grund? Mangel an Beweisen. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die vorgelegten Indizien nicht ausreichen, um die Schuld der Angeklagten zweifelsfrei festzustellen. In dem Moment, in dem das Urteil verlesen wird, bricht Teresa Tropea zusammen. Sie beginnt zu weinen, sinkt auf ihren Stuhl, vergräbt das Gesicht in den Händen. 2 Jahre Untersuchungshaft liegen hinter ihr. Jetzt ist sie frei. Von Graziellas Familie ist niemand mehr im Saal. Nicht einmal ihre Schwester, die im Laufe des Prozesses mehrfach ausgesagt und viele der Verhandlungstage unter Tränen verfolgt hatte. Graziella Franchini, Lolita, bleibt das Opfer eines Verbrechens. Wer sie umgebracht hat, konnte nie abschließend geklärt werden.
Ja, das ist heftig. Aber man muss einfach auch sagen, im Zweifel für den Angeklagten, beziehungsweise im Zweifel für die Angeklagten.
Ja. Und man konnte halt nicht mit 100%iger Sicherheit beweisen, genau, dass die beiden es waren, auch wenn natürlich vieles auf die beiden Frauen hingedeutet hat. Das Urteil wurde übrigens auch später nochmal vom Kassationsgerichtshof, das ist vergleichbar mit dem BGH, also mit dem Bundesgerichtshof in Deutschland, bestätigt.
Also mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass dieses Eifersuchtsdrama irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Auch wenn die beiden nicht die Täterinnen waren, die am Ende vielleicht diese Waffe gehalten haben. Ja, mich lässt das Gefühl nicht los, dass da noch mehr dahinter steckt.
Ja, man könnte jetzt ja auch sagen, es gab halt zu viele Zweifel. Aber auf der anderen Seite konnte ja auch nicht nachgewiesen werden, dass sie es nicht waren, ne?
Ja, das stimmt.
Aber ja, ich glaube, du liegst mit diesem Bauchgefühl nicht. Du bist mit diesem Bauchgefühl nicht alleine, glaube ich.
Also das heißt jetzt auch der Mord an Lolita alias Graziella Franchini wurde nie aufgeklärt.
Nee, seit 40 Jahren ein Cold Case. Lehrt sich ja jetzt, ne, im April. 40 Jahre.
Verjährt Mord in Italien?
Also vorsätzlicher Mord, das wird in Italien als Omicidio Volontario bezeichnet, ist unverjährbar. Also heißt im Prinzip, dass der Mord an Graziella Franchini juristisch nicht verjährt ist. Aber die beiden Frauen dürfen wegen desselben Tatvorwurfs nicht nochmal angeklagt werden.
Auch nicht, wenn es neue Beweise geben würde, die für ihre Schuld sprechen?
Ja, so wie ich es verstanden habe, nicht.
Krass.
Also nicht wegen genau desselben Tatvorwurfs, nee. Also andere Täter natürlich schon, ne? Wenn nur jetzt neue Beweise kommen, die auf jemanden anders hinweisen, dann ja. Aber so wie ich es verstanden habe, aber ich bin natürlich auch kein Jurist, können sie definitiv nicht wegen desselben Tatvorwurfs nochmal angeklagt werden.
Ja, also wenn andere Täter auch heute noch theoretisch verfolgt werden könnten, wenn es neue belastbare Beweise gibt, dann bleibt ja zumindest die Hoffnung, dass dieser Fall vielleicht mit neuen Methoden oder durch Menschen, die vielleicht mehr wissen, aber geschwiegen haben, doch irgendwann noch gelöst wird.
Ja, wir haben ja auch immer wieder in Deutschland Fälle, die 30, 40 Jahre Cold Cases waren und die mithilfe neuer Methoden, DNA-Analyse etc. dann am Ende zum Glück gelöst werden. Also ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und für Graziellas Familie und Freunde wäre das natürlich ein Geschenk, ne? Und die Hoffnung haben die auch nie ganz aufgegeben, muss man sagen.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Fall. Ich würde sagen, das war's für heute und wir hören uns alle in 2 Wochen wieder.
Genau, in 2 Wochen. Und denkt daran, wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Kanal, @sokoschlager. Und auf dem gibt es immer kleine Sneak-Previews, Backstage-Material und natürlich auch interessante Fakten und Hintergründe zu unseren einzelnen Fällen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da folgt.
Ja, und auf dem Instagram-Account könnt ihr euch auch mal ein Foto anschauen von Graziella. Würde ich sagen, können wir eins hochladen.
Stimmt, gute Idee.
Damit unsere Hörer der Frau auch einmal ins Gesicht schauen können, über die wir jetzt so lange gesprochen haben. Habt eine schöne Zeit und bis bald.
Bis bald, bleibt gesund. Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Broszio.